Morgen ist Heiligabend, morgen sind es aber auch genau 2 Jahre und 10 Monate seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. In der vergangenen Nacht gab es wieder, Sie haben es sicher in den Nachrichten gerade gehört, massive Drohnenangriffe auf Kiew und Umgebung. 2 der Bücher, um die es heute unter anderem bei uns geht, befassen sich mit der Geschichte der Ukraine, die sich auch als Vorgeschichte zu diesem Krieg lesen lässt. Als Biografie einer bedrängten Nation bezeichnet denn auch der Historiker Jaroslav Rytsak sein Ukraine-Buch. Literarische Geschichtsschreibungen des betreibt Sofia Andruchowitsch mit ihrem Amadoka-Epos, dessen dritten und letzten Teil sie nun vorgelegt hat. Eine breit angelegte Erzählung, die bei aller Gewichtigkeit und Schwere des Sujets auch Humor kennt, wie die Autorin versichert.
It is something that I try to do even now.
Selbst an einer tragischen Situation kann man etwas Komisches entdecken, mit einem gewissen zeitlichen Abstand.
Find some joke even in the most tragic situation after a while.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Am Mikrofon Christoph Leibold. Mit Anna Jo aus Augsburg geht's jetzt erstmal in die Stadt der Frisuren. Ja, wo auch immer die sein mag.
Zumindest im Alphabet, doch es kommt mir oft so vor, als ob sich gar nichts bewegt. Du brauchst manchmal etwas lang und kommst meistens viel zu spät. Darum fangen wir jetzt an, dass da endlich was geht. Und ich blicke auf die Uhr, ja, ich habe mich beeilt. Und jetzt sehe ich dabei zu, wie man dich so richtig stylt. Hey, wir machen dich echt fesch, wir betonen die Figur. Wir befinden uns ja schließlich in der Stadt der Frisuren. Und bitte denk daran, wie auch wo wir hier sind. Du bist komplett durch den Wind. Die Farbe ist raus und dein Anzug sieht aus. Du hast, wie man dich kennt, in Klamotten gepennt. Oh, bitte denk daran. Oh, bitte denk daran. Du machst dich selber gerne schlecht, machst dich selber gerne klein. Und im Eifer des Gefechts fällt dir plötzlich nichts mehr ein. Und dann flüchtest du von A übers Weekend kurz nach B und du singst davon ein Lied und das gibt's dann auf CD. Nein, ich bin zwar kein Prophet, aber so viel steht doch fest, dass noch manches in dir steckt, wenn man dich nur endlich lässt. Aber mach eine Diät und dann zieh dich einer Kur. Wir befinden uns ja schließlich in der Stadt der Frisuren. Oh, bitte denk daran, wie auch wo wir hier sind. Mann, oh Mann, du bist komplett durch den Wind. Die Farbe ist raus und dein Anzug sieht aus. Du hast, wie man dich kennt, Klamotten gepennt. Oh, bitte denk daran. Oh, bitte denk daran. Denn die Farbe ist raus und dein Anzug sieht aus und du hast niemanden, ich kenn, in Klamotten gepennt.
Ganz so munter machen wir jetzt aber leider nicht weiter. Wer in der Zeit des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine Geschichte dieses überfallenen Landes publiziert, der wird seine Darstellung zwangsläufig immer wieder mit aktuellen Fragen verknüpfen. Welche historischen Narrative bemühen Putin und der Kreml zur Legitimation dieses Krieges? Woraus beziehen die Ukrainer die Kraft, ihr Land zu verteidigen? Welche geschichtlichen Ereignisse führten zur Herausbildung eines ukrainischen Nationalbewusstseins? Antworten auf diese Frage findet man in der Geschichte der Ukraine des Lwivers Historikers Jaroslav Rytsak, die sich im Untertitel der deutschen Ausgabe treffend als Biografie einer bedrängten Nation präsentiert. Jochen Rack hat das Buch gelesen.
Es war der ukrainische Geist der Initiative und der Selbstorganisation, der Russlands Armee stoppte, schreibt Jaroslav Rytsak im Vorwort seiner Geschichte der Ukraine. Die Widerstandsfähigkeit der Nation speise sich aus historischen Erfahrungen der Ukrainer, die das Land schon seit seinen Ursprüngen vor 1000 Jahren auf einen Weg nach Westen setzten und eine Kultur der Freiheit begründeten, die es im Moskauer Imperium nicht gab. Rytsak geht, um diese These zu begründen, auf die Ursprünge der ukrainischen Nation zurück. Als sich von Skandinavien einwandernde Wikinger am Dnieper ansiedelten und im Jahr 988 zum orthodoxen Christentum übertraten. Die sogenannten Rus, etymologisch auf Ruderer verweisend, begründeten ihr Handelsimperium in Verbindung mit dem oströmischen, byzantinischen Reich. Dessen Religiosität unterschied sich vom weströmischen Christentum durch seine mystische Ausrichtung und eine weniger entwickelte Rationalität.
Die aktuelle Kreml-Propaganda erklärt dieses ganze Umfeld stolz zur russischen Welt, zu einem separaten Kulturkreis, der mit seinen unverdorbenen traditionellen Werten über Westeuropa steht und seinen eigenen Weg geht. Aber wenn man die historische Realität von der patriotischen Verbrämung befreit, wird deutlich, dass die Zugehörigkeit zu dieser Welt lediglich als Basis für Arroganz dienen kann, nicht für berechtigten Stolz.
Jaroslav Rytsak beschreibt die Herausbildung der ukrainischen Kultur und Nation entsprechend als zunehmende Abgrenzung von der östlichen russischen Welt und als Hinwendung zu einer westlichen Kultur der Freiheit. In der polnisch-litauischen Adelsrepublik, die große Teile der heutigen Ukraine umfasste, kam es zur Teilung der Macht und religiöser Toleranz, wogegen sich im russischen Osten ein hierarchischer Cäsaropapismus etablierte. Kern der ukrainischen Freiheitskultur wurde der egalitär verfasste Kosakenstaat des 17. Jahrhunderts, der im Ringen der europäischen Mächte zwischen Polen, Schweden und Russland zerrieben wurde. Eine wichtige Rolle nimmt in Rytsaks Geschichte der Ukraine der Erste Weltkrieg ein, denn im geopolitischen Schnittpunkt zwischen Deutschland, Russland, Polen und Österreich kam es in den Jahren 1917 bis 1920 zum ersten Versuch einer ukrainischen Staatsgründung. Gegen die 1917 in Kiew ausgerufene ukrainische Volksrepublik kämpften ukrainische und russische Bolschewiken, die eine sowjetische Volksrepublik in Charkiw ausriefen und ihre militärischen Angriffe zu legitimieren versuchten, indem sie diese als Hilfsaktion gegen die angeblich von der bürgerlichen Regierung unterdrückten Arbeiter ausgaben. Rytsak findet darin eine aufschlussreiche Parallele zur Gegenwart.
Diese Taktik wandte der Kreml auch 2014 nach der Invasion der Ukraine an, als er den Kampf um den Donbass zum internen Bürgerkrieg erklären wollte.
In den verwirrenden Mehrfrontenkriegen zersplitterte die Ukraine und wurde schließlich als sozialistische Sowjetrepublik gegründet, was, wie Jaroslav Rytsak meint, immerhin als teilweiser Erfolg des nationalen Unabhängigkeitsstrebens zu werten sei. Doch schon Stalin drehte die Ukrainisierung zurück. Der Holodomor, der Tod von Millionen Menschen, sei eine bewusst durch den Diktator herbeigeführte Hungersnot gewesen. Leider bleibt Rytsak hier eine ausführliche Begründung schuldig. Den Holodomor selbst umreißt er nur skizzenhaft, ohne in die schrecklichen Details zu gehen, wie es Timothy Snyder in seinem Buch Bloodlands tut. Rytsak ist mehr an der politischen Geschichte interessiert, auch wenn es um die Zeit der deutschen und sowjetischen Besatzung im Zweiten Weltkrieg geht, die mit namenlosen Gräueln verbunden war. Während die Deutschen den Holocaust exekutierten, kämpfte die Organisation ukrainischer Nationalisten unter Stepan Bandera gegen Nazis und Sowjets gleichermaßen und war ebenso an Pogromen gegen Juden, aber auch der Ermordung polnischer Bürger in Wolhynien im Westen des Landes beteiligt. Bis heute habe sich die Ukraine der Aufarbeitung dieses Verbrechens nicht gestellt, moniert der Historiker. Seine Geschichte der Ukraine ist zwar pro-ukrainisch, doch basiert sie auf der Idee, dass das Land den Anschluss an die westliche Freiheitskultur nur finden kann, wenn es die dunklen Seiten seiner Geschichte aufarbeitet.
Natürlich kann sich eine Nation nicht ausschließlich auf ihrer Opferrolle gründen. Aber es kommt auch keine Nation ohne einen Heldenmythos aus, vor allem nicht in Zeiten großer Umwälzungen und wenn sie sich gegen einen externen Aggressor zur Wehr setzen muss. Genau das ist die Situation der heutigen Ukraine. Sie ist dramatisch, aber nicht hoffnungslos.
Jaroslav Rützaks vielschichtige, überaus glänzend geschriebene Biografie einer bedrängten Nation ist eine Geschichte der Ukraine in emanzipatorischer Absicht. Sie zeigt, wie sich das Land über die Jahrhunderte aus der Fremdbestimmung herausarbeitete und in der Orangenen Revolution 2004 und der Revolution der Würde 2014 zu einem freiheitlichen Gemeinwesen entwickelte. Indem es die kulturelle Selbstdefinition der Ukraine stärkt, die nach Putins Propaganda als eigenständige Größe nicht existiert, leistet das Buch einen wichtigen Beitrag, um das Land gegen die russische Aggression zu verteidigen.
Ukraine, Biografie einer bedrängten Nation. Das Buch von Jaroslav Rützak ist bei CH Beck erschienen, übersetzt von Karl-Heinz Dürr und Norbert Juraschitz. Und jetzt gibt's Musik aus der Ukraine von Bez Obmezhen. Der Bandname bedeutet ohne Grenzen und Zebrala Nüch, der Songtitel, bedeutet Nacht verschluckt.
Ти пішла, ти вже мовчиш. Розпливається, торкається волога моїх віч. Крізь темряву і тишу. Небо вже забрала ніч. Небо не палає, небо гасне. Мало ж бути вічно пліч у пліч, та наше небо гасне, а найби було вічно ясне. Обіймай, обіймай, я дивлюсь на тебе, бачиш, бачиш, як на рай. Так завжди. Небо вже забрала ніч. Ніч забрала мою душу. Я стою з собою віч на віч, зі мною я лиш тиша, зі мною темна, темна тиша.
Bez Obmezhen aus der Ukraine waren das. Und wir bleiben in dem kriegszermürbten Land, das Russland in der vergangenen Nacht wieder mal mit Drohnenschwärmen überzogen hat. Juri Andruchowitsch, einer der wortmächtigsten Schriftsteller des Landes, hatte schon Jahre vor dem russischen Angriff gewarnt, Putin hasst uns, ohne uns zu kennen, hat er mal in einem Interview gesagt. Seine Tochter Sophia hat sich ebenfalls einen Namen als Schriftstellerin gemacht. Zuletzt hat sie über mehrere Jahre hinweg ein literarisches Großprojekt verfolgt. Sophia Andruchowitsch erzählt die Geschichte ihres Landes im 20. Jahrhundert in einer Romantrilogie mit dem Titel Das Amadoka-Epos. Amadoka ist ein historischer Name für Regionen auf dem heutigen Staatsgebiet der Ukraine. Am Beispiel dreier Frauen aus unterschiedlichen Epochen spannt Andruchowitsch einen historischen Bogen, der die Zeit des Stalinismus ebenso umfasst wie die Jahre unmittelbar vor vor dem Beginn des russischen Krieges im Februar 2022. Mit dem Band »Die Geschichte von Sophia« liegt nun das gesamte Amadoka-Epos in deutscher Übersetzung vor. Katrin Hilgruber stellt es vor. Sie hat mit Sophia Androchowitsch, die mit ihrer Familie in Kiew lebt, gesprochen.
Der Archäologe Bohdan aus Kiew verliert 2014 bei Kampfhandlungen im Donbass sein Gedächtnis. Außerdem wird er so schwer entstellt, dass ihn seine Frau Romana nicht wiedererkennt. Also beginnt die Archivarin, Bohdan von seinem früheren Leben bis zurück zu seinen Vorfahren zu erzählen, um ihn aus der Amnesie herauszuholen. Das ist die Rahmenhandlung von Sophia Androchowitschs Amadoka-Epos. Im Original ist das 1000-seitige Buch 2020 erschienen. Um es der deutschsprachigen Leserschaft möglichst rasch zugänglich zu machen, entschied sich der Residenzverlag, es in 3 Teilen herauszubringen, hervorragend übersetzt von Maria Weißenböck und Alexander Kratochwil. Das Amadoka-Epos umfasst mehr als ein Jahrhundert ukrainischer Geschichte und spielt in verschiedenen Regionen des Landes, von Galizien im Westen über Kiew bis ins mittlerweile russisch besetzte Mariupol. Das dortige Azov-Stahlwerk hat durch den Krieg traurige Berühmtheit erlangt. Es kommt in »Die Geschichte von Sophia« vor, dem abschließenden Teil der Trilogie. Sophia Androchowitsch erinnert sich an ihre Besichtigung des Kombinats im Sommer 2018.
It was such a great contrast.
Es war ein so starker Kontrast zu all dem, was ich bis dahin gekannt hatte. Ich war noch nie an einem solchen Ort gewesen. Es kam mir wie eine Reise in ein mir bis dahin unbekanntes Land vor. Diese Besichtigung hat mich so tief beeindruckt, dass ich beschloss, das Stahlwerk zu einem Schauplatz meines Romans zu machen.
Atmosphärisch höchst eindrucksvoll liest sich diese Beschreibung Mariupols, der Industriestadt am Schwarzen Meer, bis hin zum, wie es heißt, fettigen Meerwasser, das von einem feinen, sepiabraunen Film überzogen ist. Der zweite Teil der Trilogie handelt von Bohdans Großmutter Uljana und ihren beiden Schwestern in den 1930er Jahren in der Westukraine. Und welche Rolle kommt nun Sophia zu?
I cannot explain this because it would be a spoiler. So it's a part of this intrigue.
Das hat mit einer Intrige zu tun. Mehr möchte ich aber nicht verraten. Nur so viel. Mit Sophia kommt die Intelligenzia ins Spiel, die vom Sowjetregime ausgelöscht wurde. Diese Episode wird Bohdans Gedächtnis schließlich wiedererwecken. Es geht um die sogenannten Neoklassizisten. Eine Kiewer Künstlergruppe, die in den 1920er Jahren eine moderne ukrainische Literatur schuf und deren Mitglieder unter Stalin ermordet wurden. Mikolai Serow, eine der Hauptfiguren, war ein unglaublich talentierter, wenn nicht genialer Dichter und Literaturwissenschaftler. Er wurde 1937 in Sibirien ermordet. Das Zentrum des dritten Bandes bildet die Dreiecksgeschichte zwischen Mikolai Serow, seiner Frau Sophia und ihrem gemeinsamen Freund Viktor Petrov.
Der Archäologe Petrov, auch er eine reale Figur, wirkte nach dem Zweiten Weltkrieg als Professor an der ukrainischen Freien Universität in München. 1949 verschwand der mutmaßliche Doppelagent spurlos aus seiner Schwabinger Wohnung und tauchte in Moskau wieder auf. Sein Briefwechsel mit der geliebten Sophia lag Androchowitsch komplett vor. Ein Anliegen ihres gewaltigen Romanprojekts ist es nicht zuletzt, literarische Antworten auf Leerstellen der ukrainischen Geschichte zu formulieren.
It is about our coming back and reopening.
Es geht um unsere historische Rückkehr, um das sich Öffnen für die eigene Geschichte. Und es geht um Persönlichkeiten, die wichtig für die ukrainische Identität sind, weil sie bedeutende Arbeit geleistet und entsprechende Texte verfasst haben. Viele von ihnen waren zu Sowjetzeiten verboten und auch schon davor im Zarenreich. Dadurch sind leider zahlreiche Schriften verloren gegangen, auch weil die Russen Archive konfisziert und mitgenommen haben.
Der Roman gibt verfolgten Künstlern wie Mikolai Serow und den Neoklassizisten ihre eigene Stimme zurück. Den Titel Amadoka fand die Autorin nach eigenen Angaben erst im Lauf des Schreibens. Der jüdische Junge Pinkas erzählt im zweiten Band der von ihm verehrten Titelheldin Uljana vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot. Dieser erwähnte einen sagenhaften See auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Stellt der verschwundene Amadoka-See für Sofia Andruchowitsch eine Art ukrainisches Atlantis dar?
This metaphor and this symbol was very important part of what I was trying to say and what I was implying in the title.
Diese Metapher war sehr wichtig für das, was ich mit dem Titel ausdrücken wollte. Aber das bezieht sich nicht nur auf die ukrainische Geschichte und die Tragödie der stalinistischen Repressionen. Vielmehr geht es auch um die Tragödie der Vernichtung der jüdischen Menschen und ihrer Kultur auf ukrainischem Gebiet. Dieses Atlantis bezieht sich also nicht nur auf die Ukraine, sondern ebenso auf das Judentum.
In der Trilogie geht es zentral um die Wahrheit des Körpers, wie es heißt. Sie wird am Beispiel von drei Frauen aus unterschiedlichen Generationen ergründet. Trotz der mit der Geschichte verbundenen Tragik gibt es immer wieder heitere Passagen. Im ersten Band etwa kommt es zur hochkomischen Annäherung Romanas an den Professor, einen chaotischen Schönheitschirurgen und ihren späteren Schwiegervater. Sind Passagen wie diese Sofia Andruchowitsch wichtig?
Of course, it is something that I try to do even now.
Auf jeden Fall. Diesen Humor suche ich sogar jetzt in dieser dramatischen und komplizierten Situation. Ich beobachte das täglich bei meinen Mitmenschen. Selbst an einer tragischen Situation kann man etwas Komisches entdecken, mit einem gewissen zeitlichen Abstand.
Even in the most tragic situation after a while.
Das sagt Sofia Andruchowitsch. Sie war zu hören im Gespräch über ihr großes Romanprojekt, das Amadoka-Epos. Der dritte Teil, die Geschichte von Sofia, ist wie die beiden ersten Bände im Residenzverlag Salzburg erschienen. Übersetzt von Maria Weißenböck und Alexander Kratochwil. Und jetzt kommt Musik von Celeste, A Little Love.
Put it in your pocket, watch it move a mountain. Of all the things to be, I choose the kindness. And if you gave some to me, I think we'd find ourselves here dancing in the street. Everyone we meet would smile a little daydream. It could be amazing. Wouldn't it be wonderful if everybody gave a little
Happiness.
Der Autor Michael Kumpfmüller, ein gebürtiger Münchner, der seit langem in Berlin lebt, hat mit Hampes Fluchten einen Roman vorgelegt über Verführer und Verführte in der Zeit nach dem Mauerfall. Sein Roman »Die Herrlichkeit des Lebens« thematisierte das letzte Lebensjahr von Franz Kafka und dessen Lebensgefährtin Dora Diamant. Er diente als Grundlage für den gleichnamigen Kinofilm. Jetzt hat Michael Kumpfmüller einen neuen Roman verfasst. Wir Gespenster heißt das Werk. Das Umschlagbild zeigt die Gesichter eines Paares, einer Frau und eines Mannes, in zärtlicher Umarmung. Allerdings sind nur Haare, Augen und die Ohren zu erkennen. Der Rest verschwimmt. Ist das jetzt ein Schauerroman, wie wir ihn aus der angelsächsischen Literatur kennen? Die Frage geht an meinen Kollegen Markus Meyer, der den Roman für uns gelesen hat. Hallo Markus.
Hallo. Ja, also es ist kein Schauerroman, um das vorwegzunehmen. Michael Kumpfmüller ist ein sehr, sehr gebildeter Autor und reflektierter Autor. Für reine Genreliteratur ist er nicht zu haben. Wir Gespenster ist eine Geschichte, die in einem Totenreich spielt, in einer Zone, nachdem die Lebensgeister aus dem Körper verschwunden sind. Es geht um eine Frau namens Lilly, die allmählich erkennt, dass sie das ist, die da in einem Park unter Bäumen liegt, dass sie getötet wurde. Zu Hilfe kommt ihr ein ehemaliger Kommissar namens André, der sich ganz bezaubernd um die verstörte Lilly kümmert und versucht, sie vor unguten Erfahrungen zu schützen.
Also wenn ich mal versuche zusammenzufassen, ist es eine Geistergeschichte, die mit einem Kriminalfall zu tun hat. Und kommen da noch andere Aspekte in dem Roman zum Tragen?
Ja, also als ich angefangen habe zu lesen, habe ich mir gedacht, oh Gottchen, eine Geschichte über Tote, oh jemine. Aber tatsächlich führt uns Michael Kumpfmüller auf melancholische und heitere Weise vor, wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte. Er macht das mit Verweisen auf die Literatur, das ist der handwerkliche Dreh bei dem Buch, sehr, sehr gut gemacht. Das Buch ist in drei Kapitel gegliedert, die er mit Zitaten aus der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts einleitet. Da ist einmal der Mexikaner Juan Rulfo, der ein schmales, aber enorm wichtiges Werk zur Weltliteratur beigesteuert hat, mit Pedro Páramo. Rulfo zeigt mit seinem Totenreich die Verbindung zum mystischen, mythischen Totenreich-Vorstellungen der indigenen Stämme Mittelamerikas. Zum anderen ist seine Jenseitsgeschichte eine Kritik an der Jetztzeit, vor allem bei Rulfo an den politischen Verhältnissen. Und diese Ansätze greift Kumpfmüller auf. Auch bei ihm wird auf Todesvorstellungen der Antike angespielt, auf den Oberon, der in einem Kahn überquert werden muss. Die Jetztzeit kommt insofern vor, weil es in diesem Jenseits auch zum Beispiel eine Therapiegruppe gibt für Neuzugänge, also für gewaltsam zu Tode gekommene, die sich über ihre Befindlichkeiten austauschen und beraten. Also dieser Roman ist insofern, würde ich sagen, ein längeres Gedankenspiel, wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte, wie es sich anfühlen könnte. Allerdings gibt es bei Kumpfmüller keine Hölle, also keine Unterwelt, kein Höllenfeuer. Alles ist sehr, sehr schmerzfrei. André, der Kommissar, ist eine sehr empathische, verständnisvolle Figur. Trotzdem gibt es immer wieder auch komische Momente, die einen schmunzeln lassen, wenn in der Therapiegruppe empfohlen wird, nicht die eigene Beerdigung zu besuchen. Das würde einen nur unnötig aufregen. Das ist witzig und ernst zugleich. Und diese beiden anderen literarischen Zeugen, die Kumpfmüller zitiert, zu den Kapitelbeginnen, sind Kafka, der ebenfalls eine individuelle Totengeschichte geschrieben hat, und Friedrich Dürrenmatt, der ja auch literarische Kriminalromane geschrieben hat.
Aber Stichwort Kriminalroman, so dieses klassische Whodunit, also wer ist der Täter, das spielt in Wir Gespenster eher eine untergeordnete Rolle, oder?
Richtig. Genau. Man taucht in eine Fantasie und in eine Gedankenwelt ein, in einen Raum, der, und das ist mir jetzt durch diesen Roman klar geworden, immer Thema der Literatur war. Ob das jetzt Orpheus und Eurydike ist oder die göttliche Komödie von Dante mit ihrer Vorstellung von Hölle, Purgatorio und dann das Paradies. Bei Kumpfmüller gibt's übrigens nichts dergleichen. Es ist eine, ja, fast hätte ich gesagt, Nachwelt, was ja ein hegelscher Begriff ist, der die gesamte Menschheitsgeschichte meint. Bei Kumpfmüller geht es in dieser Nachwelt sehr heutig und zeitgenössisch zu, wenn wir da an den Stuhlkreis denken. Wir kennen ja keine Sünden mehr und keine wirklichen Verfehlungen, für die man im Jenseits büßen müsste. Lilly und André sind auf ein Verständnis angelegtes, perfektes Liebespaar fast. Das ist fast schon die Parodie, finde ich, auf eine Liebesbeziehung. Als ich den Roman gelesen habe, ist dann auch noch eine alte Weggefährtin von mir gestorben und da habe ich mich schon gefragt, Mensch, wo bist du jetzt? kannst du auf uns runtersehen? Das sind ja ganz alte Vorstellungen vom Totenreich, dass das was über uns Schwebendes ist. Bei Kumpfmüller sind es in dieser Welt vorhandene schemenhafte Gestalten. Und tatsächlich vermittelt der Roman da, finde ich, schon etwas Tröstliches.
Daher die entscheidende Frage zum Schluss, also ein lesenswertes Buch?
Ja, schon, auch wenn es ein paar kleine Längen hat. Es ist natürlich ein Thema, für das man offen sein muss. Kaum etwas wird in unserer Gesellschaft so tabuisiert und übergangen wie der Tod. Das Ableben, die Vergänglichkeit. Und insofern ist das schon ein wichtiges, handwerklich sehr gut geschriebenes, gut gemachtes Buch. Es gibt halt keinerlei Schärfen oder nichts Übles und wirklich Böses in dieser Nachwelt. Das ist ein bisschen schönfärberisch. Aber so wollen wir das ja heute haben. Insofern ist es, auch das muss erwähnt werden, nicht das allerbeste Werk von Michael Kumpfmüller, wenn man das so sagen will, aber es ist ein existenzieller, lakonischer Text. Anregende Meditationen über ein etwaiges Nachleben nach Herzstillstand und Gehirntod.
Wir Gespenster heißt dieses Buch, der neue Roman von Michael Kumpfmüller. Erschienen ist er bei Kiepenheuer und Witsch und Markus Meyer hat es für uns gelesen. Schönen Dank.
Sehr gern.
Und weiter geht's mit Laura Marling, Ghosts.
He walked down a busy street, staring solely at his feet, clutching pictures of past lovers at his side. Stood at the table where she sat and removed his hat in respect of her presence. Presents her with the pictures and says, "These are just ghosts that broke my heart before I met you. These are just ghosts that broke my heart before I met you." Opened up his little heart, unlocked the lock that kept it dark. Read a written warning, saying, "I'm still mourning over ghosts, over ghosts, over ghosts, over ghosts that broke my heart before I met you." Lover, please do not fall to your knees. It's not like I believe in everlasting love. He went crazy at 19, said he lost all his self-esteem and couldn't understand why he was crying. He would stare at empty chairs, think of the ghosts who once sat there. The ghosts that broke his heart, oh, the ghosts that broke my heart. The ghosts that broke his heart, oh, the ghosts that broke my heart. The ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts, the ghosts that broke my heart before I met you. Lover, please do not fall to your knees. It's not like I believe in everlasting love. He says, "I'm so lost, not at all."
Na, was gibt's bei Ihnen an Weihnachten zu essen? Die einen zelebrieren den Heiligen Abend mit Raclette oder Fondue. Die anderen sagen, nee, da gibt's was Schlichtes, Würstel zum Beispiel. Aber dann am ersten Feiertag die traditionelle Weihnachtsgans. Und davor, danach und dazwischen Plätzchen, Lebkuchen, Stollen, Spekulatius, die ganze Packung. Zum Christfest wird gern aufgetischt, dass sich die Tische biegen. Dabei ist doch die Völlerei, lateinisch Gula, eine der sieben Todsünden. Und wer sich nach übermäßigem Genuss schwer verdauend unterm Christbaum wälzt, kommt ja mitunter schuldbewusst tatsächlich zu der Einsicht, na, weniger wäre mehr gewesen. Aber ansonsten, die sieben Todsünden, ist es heute noch ein relevantes Thema? Annette Kehnel, Mittelalterhistorikerin mit dem Arbeitsschwerpunkt Anthropologie und Wirtschaftsgeschichte, nimmt die mit den Todsünden verbundenen Fragen ernst. Ihr neues Buch trägt den Titel »Die sieben Todsünden – Menschheitswissen für das Zeitalter der Krise«. Andreas Trojan.
Dass die sieben Todsünden eine Vorgabe liefern, wie man leben und was man in der Gemeinschaft nicht tun soll, ist einsichtig. Doch Kirche und Staat haben jahrhundertelang die Todsünden dafür genutzt, um das Volk am Gängelband zu führen. Das ist allerdings längst nicht die ganze Wahrheit, meint die Historikerin Annette Kehnel. Zu den sieben Todsünden zählt man Gula, das ist die Völlerei, die Genusssucht. Dann Avaritia, das meint die Gier nach Besitz. Luxuria könnte man mit Zügellosigkeit übersetzen.
Da geht es um Konsum, um unser Verhältnis zu anderen, sowohl unsere Mitwelt, unsere Umwelt, als auch zu anderen Menschen, zu Körpern.
Acedia meint Trägheit, Invidia ist der Neid, Superbia betrifft den Hochmut und Ira den Zorn.
Da geht es um Blut, um Gewalt, um die Lust am Recht haben.
Wenn man die sieben Todsünden etwas von ihrer Patina befreit, ahnt man, dass sie durchaus viel mit unserer Zeit zu tun haben. Das Sündenbewusstsein findet man schon weit vor dem Konzept der Kirche. Annette Kehnel zeigt in ihrem Buch genau auf, wie früh man eine klare Haltung zu den Sünden entwickelte. In der Antike, etwa bei Platon, Aristoteles oder Seneca, aber auch außerhalb der abendländischen Kultur.
Viele Kulturen, die wir kennen und die uns über Quellen als Schriftkulturen überliefert sind, die gehen davon aus, dass es eine Notwendigkeit gibt, menschliches Handeln in irgendeiner Weise zu regulieren. Gemeinschaften wissen, wenn wir alles tun, was wir können, dann sind wir eine Gefahr für die natürliche Ordnung.
Der Begriff Gefahr lässt aufhorchen, denn leben wir heute nicht in einer Gesellschaft, in der propagiert, zelebriert wird, dass das Individuum absolut frei sei in seinem Handeln? Der Kirchenlehrer Thomas von Aquin entwickelte eine interessante Theorie zu diesem Thema. Er ging davon aus, dass die strebsame Natur des Menschen zwischen Arete, Gutheit, Tugend, und Kakia, Schlechtigkeit, Laster, zirkuliert. Und es ist das Übermaß des Wollens, das das Streben zum Laster werden lässt.
Gute und schlechte Grundhaltungen lassen sich gleichermaßen trainieren. Durch wiederholtes Tun und Gewöhnung gehen sie dem Menschen in Fleisch und Blut über.
Das heißt, nicht nur Tugenden, sondern auch Laster lassen sich antrainieren. Wer viel Schokolade isst, braucht stets Nachschub. Wer immer dem Wein frönt, legt keine Pause ein. Wer stets sein Geld zu vermehren sucht, will mehr und mehr und noch mehr. Unser Status quo ist bekannt. Eine kleine Minderheit lebt auf Kosten der Mehrheit. Der enormen Konzentration des Kapitals stehen Armut und auch eine wachsende Verschuldung gegenüber. Annette Kehnel führt viele Beispiele für Schuldenerlasse an. In Babylon, im Alten wie im Neuen Testament oder auch im Kaufmannsbund der Hanse. Denkt man an unsere Zeit und den Umgang mit Schulden, müsste man klagend ausrufen, wir sündigen uns im Namen der Avaritia, der Gier, zu Tode. Ist das eine zu drastische Formulierung?
Nein, danke. Wir sündigen uns im Namen der Avaritia zu Tode, im Namen des Mehrhabenwollens. Gleichzeitig tun wir so, als wären das alles legal abgesicherte Richtigkeiten. Aber wenn selbst ein Warren Buffett sagt, mit der Art und Weise, wie wir derzeit unsere Steuersysteme regulieren, lässt sich keine Gerechtigkeit herstellen, dann sollten wir uns doch bitte Gedanken darüber machen, über Umverteilung und Rückverteilung und Entschuldung.
Der amerikanische Milliardär Warren Buffett, kapitalstarker Investor und zugleich Spender der Rekordsumme von 48 Milliarden US-Dollar für wohltätige Zwecke, ist mit diesen mahnenden Worten bislang ein Einzelgänger in seinem Club. Doch die Stimmen mehren sich, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Umverteilung gilt hier als einer der Schlüsselbegriffe. Doch es gibt noch einen anderen, einen, der uns allen wehtut: Verzicht.
Verzicht ist letztlich der basso continuo unter all den Todsünden. Nur weil ich etwas tun kann, heißt es noch lange nicht, dass ich es auch tun muss. Eigentlich leiden wir ja alle an kollektiver Bulimie, weil wir alle viel zu viel haben, sowohl in unseren Haushalten als auch in unseren Köpfen an Informationen und so weiter. Und dieses Leiden unter diesem Überfluss, das wird im Grunde immer wegdiskutiert.
Annette Kenels Buch »Die sieben Todsünden – Menschheitswissen für das Zeitalter der Krise« ist hochaktuell. Die Autorin erhebt aber keineswegs den moralischen Zeigefinger, sondern beschreibt wissens- und kenntnisreich, ohne akademisches Fachvokabular und zeitweise humorvoll, wie die Sünden in die Welt kamen und wo wir heute mit ihnen stehen. Ihr Buch ist nach den sieben Todsünden in ebenso viele Kapitel aufgeteilt. Dabei wechselt sie in ihren Beschreibungen und Erläuterungen virtuos zwischen Vergangenheit und Jetztzeit. Doch was ist nun die uns bestimmende Todsünde im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts? Es ist Arkadia, die Trägheit, die Sorglosigkeit.
Das traditionelle Wissen des Westens spricht von Kairos, von der günstigen Gelegenheit, wohl dem, der sie nicht verstreichen lässt. Denn Kairos ist ein flüchtiges Wesen mit sonderbarem Aussehen. An der Stirn üppige Haarpracht, am Hinterkopf eine Glatze. Man muss die Gelegenheit von vorne am Schopfe packen. Warum zögern wir?
Wir zögern, weil wir Angst haben. Davon ist Annette Kenel überzeugt.
Arkadia. Wir zögern, weil wir Angst haben vor Veränderung. Und dabei ist Veränderung und Transformation eigentlich die Kernkompetenz von Homo sapiens. Und erstaunlich ist, dass ausgerechnet die Gesellschaft, die sich für die fortschrittlichste und modernste aller Zeiten hält, nämlich die westliche Kultur in den wirklich reichen Industrienationen, dass die so dermaßen Angst hat vor der Zukunft und vor Neuem und vor Veränderung. Und deswegen habe ich Arkadia zur Todsünde des 21. Jahrhunderts erklärt.
Annette Kenel, ihr Buch »Die sieben Todsünden – Menschheitswissen für das Zeitalter der Krise« ist bei Rowohlt erschienen.
You hate when they don't want you, you love to make them suffer. Where do you get off, you narcissistic motherfucker? I know you're collecting tears from their eyes. Heart on every finger like they're nothing but a prize. You built yourself a halo and tried to pull me under. But now I see what lies beneath, it's time to blow your cover. I gave you a moment when I should have run. The first time that you told me I'm the one. Cause when you fall at my feet, you make the shallows look deep. It must be hard on your knees, falling for everybody. Lie through your teeth, make all your songs about me. But every word that you speak will always mean sweet. My friends could read you, they said you're just another angel face, manipulative, self-obsessive lover. I'm counting all the bodies you treated like toys, but go ahead and tell me how you're such an easy choice. I know better than to listen to your silver tongue. Say forever, but I can tell I'm not the only one. Cause when you fall at my feet, you make the shallows look deep. It must be hard on your knees, falling for everybody. Lie through your teeth, make all your songs about me. But every word that you speak will always mean sweet nothing. You're so committed to the bit, I almost bought it, and deep down I still believe you could be anything but honest. But I'll never forget the way you wrecked a perfect summer. You used to give me butterflies, but now you turn my stomach. I'm waiting for the day where everybody's got your number, and you'll still think you're perfect. God, you're such a prima donna. So send your dying flowers and I'll put them with the others. Another empty gesture from a serial love bomber. Cause when you fall at my feet, you make the shallows look deep. It must be hard on your knees, falling for everybody.
Nothing. Kings Elliott war das, Sängerin und Songschreiberin aus der Schweiz, die mit bürgerlichem Namen Anja Gmür heißt und auch schon mal mit Billie Eilish verglichen wird. Besondere Kennzeichen, blau gefärbte Haare, eindringliche Stimme. Anhand charakteristischer Merkmale oder Eigenheiten literarische Persönlichkeiten zu erkennen, Schriftstellerinnen, Schriftsteller oder auch mal deren Figuren, darum geht's auch immer montags im Kulturleben, wenn wir wieder fragen, wer sich von unserer Taxlerin Walli diesmal wohl befördern lässt. Also gut zuhören und Indizien sammeln und dann den folgenden Ratefall lösen, den sich, wie immer, Thomas Kastura ausgedacht hat.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen?
Nach Maucourt. Das liegt in der Nähe von Fontainebleau.
Waren's auf dem Markt, Madame? Was haben Sie gekauft?
Hasenrücken.
Oh, eine Feinschmeckerin.
Den bereite ich in Rahmsoße zu.
Mm.
Für meine Katzen. Einmal die Woche mache ich, wie sagt man, Lièvre à la crème.
Also das ist ja wie im Restaurant. Ihre Katzen leben ja nicht schlecht.
Es sind interessante Tiere. Aufrichtig. Was man von den meisten Menschen kaum behaupten kann.
Moncourt? Von da kommen's aber nicht, oder?
Aus Texas ursprünglich. Ich wohne in Europa, weil die Städte hier so nah beieinander liegen. London, Zürich, München.
Und warum Frankreich?
Weil die Franzosen nicht so langweilig sind wie die Engländer und ernsthafter als die Italiener.
Ja, wie man es nimmt, oder?
Mit Italien habe ich angefangen. Positano.
Auch ein schönes Fleckchen.
Meine Fantasie funktioniert besser, wenn ich nicht mit Leuten reden muss.
Dann sind's auf dem Land ja richtig.
Ich arbeite langsam. 8 Seiten am Tag, leider sind es oft weniger.
Ach, Sie schreiben? Hätte ich mir eigentlich auch denken können.
Hauptsächlich Mordgeschichten.
Wirklich? Also ich muss Krimis immer in einem Rutsch durchlesen, damit ich endlich weiß, wer es war.
Die Aufklärung eines Falles ist mir völlig gleichgültig. Gibt es etwas Gekünstelteres als Gerechtigkeit?
Aber ein Mörder muss doch festgenommen werden und verurteilt.
Weder das Leben noch die Natur scheren sich einen Deut darum. Mein Ziel ist es nicht, den Leser moralisch aufzurüsten.
Ach so, sondern?
Ich will ihn unterhalten.
Ah, ich hab schon gedacht, Sie schreiben Problemromane.
Leute ohne Moral faszinieren mich. Wenn es nicht gerade sture, brutale Charaktere sind. Nehmen Sie zum Beispiel Raskolnikow.
Mhm. Was war der nochmal für einer?
Er glaubt, das perfekte Verbrechen zu begehen.
Da wäre er nicht der Erste.
Alles eine Frage von Mittel und Gelegenheit. Wenn Sie sich Ihrer Instinkte bewusst würden, könnten Sie auch kriminell werden.
Ich? Und wen sollte ich umbringen?
Sofort anhalten!
Ich mich erschrocken. Was ist denn los?
Da! Vor uns auf der Straße!
Ich sehe nichts.
Schnecken.
Schnecken.
Früher hatte ich Hunderte als Haustiere.
Also Haustiere, okay.
Wehrlose Tiere. Wie wäre es, wenn es ihnen gelänge, sich für den Sadismus der Menschen zu rächen?
Schleimig.
Na, erkannt, wer war der Katzen- und Mordgeschichten liebende Fahrgast, der im Rätseltaxi von Walli Platz genommen hat? Wenn Sie es wissen, schicken Sie uns eine Mail an kulturleben@br.de mit dem Namen der Gesuchten sowie, ganz wichtig, mit der Nennung eines Wunschbuchs aus dieser Sendung. Auf dem Wunschzettel stehen zur Auswahl Ukraine, Biografie einer bedrängten Nation von Jaroslav Rytsak, die Geschichte von Sophia Andruchowitsch, Gespenster von Michael Kumpfmüller und die 7 Todsünden von Annette Kähnel. Ja, bis zum Heiligen Abend werden wir es nicht schaffen, das Buchgeschenk auszuliefern. Die Bekanntgabe der Gewinnerin oder des Gewinners gibt es ja wie immer eine Woche später im nächsten Büchermagazin, so wie wir das heute für die Gewinnerin vom letzten Montag handhaben. Gesucht war die russische Dichterin Anna Andreevna Achmatova und gewusst hat's und unter den richtigen Einsendungen ausgelost haben wir Silvia Macher. Ihr Wunschbuch war Unmöglicher Abschied von Han Kang. Als denn, wenn Sie ebenfalls Ihr Glück versuchen wollen und den heutigen Fahrgast erraten haben, dann schreiben Sie uns, wie gesagt, per Mail an kulturleben@br.de oder aber per Post geht's auch an den BR-Redaktion Kulturaktuell, Kulturleben 80300 München, Stichwort Rätseltaxi. Soweit das Büchermagazin auf Bayern 2 am Montag. Jetzt gibt's noch Musik aus Schweden. Liedermacherin Anna Ternheim, Somebody Outside. Und dann hören wir uns nach den Nachrichten wieder.
But he was gone.